wenn dich das in 5 Jahren noch gravierend beeinträchtigt, was du gerade erlebst und dich aufregt, dann nimm es ernst.
Ich höre die ganze Zeit hier jetzt nur Business, Business, Business. Brauchen wir das? Ja, brauchen wir. Das brauchen wir hier, das brauchen wir jetzt, das brauchen wir an der Espressomaschine.
Herzlich willkommen zu Treffpunkt Espressomaschine, der Business Talk von TCW Organisationskultur. Auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast hier. Herzlich willkommen, Thomas Tessaro.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du gekommen bist, lieber Thomas. Thomas, es ist Premiere mit dir. Du bist unser erster Anwalt im Business Talk von TCW und ich bin schon ganz gespannt, welche Geschichten du uns so erzählen kannst.
Ich erzähle gar nichts, ich unterliege der Schweigepflicht.
Ja, mal gucken, was ich da so aus dir rauskitzeln kann, trotz Schweigepflicht. Thomas, wie immer das bei uns so ist, habe ich hier schon mal 3 Karten vorbereitet und auf jeder Karte steht ein Begriff, den ich mit dir in irgendeiner Art und Weise verbinde. Und du kannst ziehen, was du möchtest. Wir werden den Anfang finden. Bitteschön.
Die goldene Mitte.
Wie immer. Die Statistik verrät's.
Anwalt mit Niveau.
Ja, Thomas, Anwalt mit Niveau. Was glaubst du, wieso ich auf diese Karte gekommen bin?
Ja, weil das ein meiner Wahlsprüche ist in den Pitches von BNI und natürlich ein Wortspiel ist, das auf meinen französischen Nachnamen anspielt und sich reimt auf Tessaro und auf meine französischen Vorfahren, die 1792 aus der Gegend von Cognac nach Deutschland übergesiedelt sind.
Das ist ja ganz spannend. Das ist tatsächlich wirklich ein Punkt, den ich dich schon immer mal fragen wollte, woher der Name kommt, weil du ja kein gebürtiger Franzose bist.
Ja. Nein, also mein Großvater, der leider schon lange verstorben ist, der hat da mal Ahnenforschung betrieben und ein Renatus Ernestus Tessaro mit dem E vor dem AOX ist 1791 aus Poitiers in Frankreich nach Westdeutschland oder damals Großdeutschland, wie auch immer, übersiedelt.
Ja, sehr spannend. Ja, und dich hat es dann auch in das schöne Regensburg verschlagen?
Ja, das war mit ein bisschen Umwegen. Ich bin eigentlich ein Preis, also ich bin in Essen geboren, mein Vater ist in Mönchengladbach geboren und ich war ein bisschen zu schnell. Ich hätte in Ingolstadt, wo meine Mutter herkommt, geboren werden sollen, aber ich wollte raus und die Welt erblicken und dann war es eben in Essen soweit. Und bin dann mit 3 Jahren insgesamt nach Ingolstadt umgesiedelt, habe da die Schulzeit und meine Bundeswehrzeit verlebt und zum Studium bin ich dann nach Regensburg gekommen und habe mich da in die Stadt und in eine Bewohnerin verliebt und bin seitdem hier geblieben.
Wie das meistens so ist. Der Liebe wegen bleibt man dann irgendwo in einer anderen Stadt. Aber Thomas, sag mal, wie bist du denn da drauf gekommen, Anwalt zu werden?
Das hört sich jetzt komisch an, dass es gar nicht die erste Wahl war. Ich habe mich kurz vor dem Abitur eigentlich festgelegt, Kinderarzt werden zu wollen und habe mich dann auch bis zum 7. Semester Jura immer noch für das Medizinstudium beworben, war aber scheinbar genau in dieser Mittelgeschichte mit 2,5 Abitur drin, wo ich dann keinen Medizinstudienplatz bekommen habe und ich empfinde es heute überhaupt nicht als zweite Wahl, Jurist geworden zu sein und wenn ich mir Schulaufsätze anschaue, in meinen noch auffindbaren Aufsätzen und Schulheften aus der Schülerzeit, dann war die Formulierung und auch die vielleicht stringente Logik in dem juristischen Denken schon auch mir in die Wiege gelegt worden.
Woran machst du das dann genau fest? Also was hast du da für Aufsätze verfasst, wenn du das da schon gemerkt hast?
Ich habe noch Tagebucheinträge, wo ich mir denke, ja, geht's noch? So gestellt kann man doch überhaupt nicht schreiben. Also diese Formulierungskunst, die man den Juristen manchmal vorwirft, dass die da ihren eigenen Sprech kultivieren, das war scheinbar schon damals so, dass ich versucht habe, die deutsche Sprache sehr kunstvoll zu als Florett zu nutzen und was beiden Berufswünschen gemein ist, dem Arzt genauso wie dem Anwalt, ist, dass ich immer mit Menschen zu tun haben wollte. Mhm. Also mir fällt es leicht, mit Menschen gut umzugehen, hoffe ich zumindest, dass die das so empfinden. Und ich bin interessiert an Menschen, ob das jetzt Patienten sind oder Mandanten. Und das ist, glaube ich, unverzichtbar, wenn du diesen Beruf ausüben willst. Also ich werde keiner, der mit Zahlen und mit betriebswirtschaftlichen Berechnungen, mit Steuern oder mit IT und Nullen und Einsen umgehen könnte. Das war mir auch in der 7. Klasse Mathematikunterricht schon klar, dass die Zahlen nicht meins sind.
Das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil klar stellen wir in der Schule fest, uns liegt eher vielleicht die Zahlen oder eher die Sprache, aber trotzdem dann daraus auch Schlüsse zu ziehen und zu sagen, ja, ich kann gut mit Menschen, lernt man ja so in der Schule nicht. Wie bist du da drauf gekommen? Weil selbst wenn jetzt Anwalt zuerst mal die zweite Wahl ursprünglich war, aber trotzdem auch Arzt zu werden, das hat ja auch viel mit Menschen zu tun.
Ja, vielleicht bildet man sich das im Nachhinein auch erst so richtig ein und baut ein Gedankengebäude drüber, das mit 18, 19, 20 noch gar nicht so da war. Aber zumindest ist es mir immer in der Schulzeit leicht gefallen, Freunde zu haben, auch eher im Zentrum dieser Freundeskreise zu stecken und nicht nur so am Rand dabei zu sein. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, mein Vater war bei Audi und ursprünglich war der Anwalt jetzt als Thema gar nicht so im Fokus gestanden, sondern Personalabteilung, großer Konzern und die Reiselust, die ich von meinem Großvater und meinen Eltern geerbt habe, dass ich einfach gemeint habe, wenn ich in einen multinationalen Konzern gehen könnte als Jurist, dann habe ich die Möglichkeit bei VW do Brasil oder bei VW do Mexico zu arbeiten in Spanien. Das war eher so der Punkt.
Okay, gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Schleichwerbung für die bayerische, bayerische und niedersächsische Automobilindustrie gemacht. Aber nochmal darauf zurückzugreifen, also du hast vorhin ja auch was gesagt, was ich wirklich sehr, sehr spannend oder auch sehr gut finde, gerade bei dem Beruf, weil klar, mit dem, was ich mache, ich habe auch viel Kontakt zu Anwälten. Da ist es natürlich nicht so gegeben, dass jeder wirklich gern Menschen mag. Also von der Hinsicht zu sagen, okay, gut, ich arbeite gern mit Menschen zusammen bei einem Anwalt, ist nicht immer oft so gegeben. Also das ist schon ein schönes Add-on, wie man heutzutage sagt. Was, wenn man da nochmal auf deine Karte zurückkommt, was darauf bezogen ist denn dann für dich auch Niveau?
Also ein Niveau ist sicherlich der persönliche Umgang miteinander, eine Empathie für den Menschen, für den Mandanten, der vor einem sitzt. Und zwar unabhängig davon, ob der jetzt großen Beitrag für den jährlichen Umsatz generiert. Wenn da ein rechtliches Problem ist, das irgendwo gelöst werden muss, dann spricht mich das erstmal an. Natürlich ist man Unternehmer und das war man vielleicht nicht schon immer, sondern hat es dann gelernt. Irgendwann muss man auf diesem sehr umkämpften Markt in Regensburg auch ans Geld denken. Letztendlich ist es eine Geschichte, die viel mit Passion und mit Idealismus zu tun hat. Und das ist bei manchen Kollegen vielleicht etwas weniger entwickelt. Und ich versuche halt, ob mir immer gelingt, müssen dann die Mandanten entscheiden, so einen ganzheitlichen Ansatz. Und dieses Niveau, um auf das zurückzukommen, sollte eigentlich im Idealfall so sich auswirken, dass man auch nach 2 Jahren, nach 5 Jahren, nach 8 Jahren sagt, jetzt habe ich wieder irgendein rechtliches Problem. Da habe ich mich damals wohlgefühlt, dass man also keine schlechten Erinnerungen hat an dieses Mandat. Die meisten sagen ja, hoffentlich brauche ich nie mehr einen Anwalt. Ja. Sage ich, kann ich verstehen, wünsche ich ihnen auch nicht, dass man einen Anwalt braucht. Auf der anderen Seite gibt es einen Spruch oder ein Bild, das ich gerne bemühe. Viele Menschen kommen zum Anwalt, weil sie ein Problem haben, das sie vorher hätten vermeiden können. Das Bild ist immer, das Kind im Brunnen kann man nur mit viel Aufwand und mit viel Kosten und Feuerwehr rausholen. Wenn ich mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht hätte, wie ich da irgendwo einen Deckel auf diesen Brunnen legen kann, damit das Kind gar nicht erst reinfällt, dann wäre auch der Gang zum Anwalt nicht so mit Schmerzen verbunden, sondern wäre der sowohl finanziell günstiger als auch emotional günstiger, weil dann kommt es nicht zu großen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Gerade im Erbrecht, im Familienrecht ist viel lösbar, wenn man sich mehr den Herausforderungen stellt, die das Leben einfach so mit sich bringt.
Ja, Also du hast es gerade schon ein bisschen genannt, Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht. Aber dieser Punkt zu sagen, ja, vielleicht schaue ich mir den Brunnen erstmal an und mache den Deckel drauf, bevor dann irgendwas reinfällt, das stelle ich natürlich dann auch immer wieder oft bei meinen Kunden fest. Also wo man sagt, das sind ja auch Unternehmen, die dann manchmal auch wirklich zu wenig für meine Begriffe ins Voraus denken. Also vielleicht mal 2, 3 Schritte im Voraus denken, also den Deckel drauf machen. Und klar, für dich ist es in dem Fall gut zu sagen, okay, gut, ich hole dir das Kind dann wieder raus. Aber ich stelle es dann schon auch fest, dass es bei Unternehmen genauso ist, also bei Unternehmern genauso ist, dass sie manchmal, nicht alle, ich möchte da keinen über den Kamm schieben, aber wirklich ja zu wenig im Vorausschauen denken. Und erst wenn dann die Not wirklich so groß ist, dann kommen solche Hauruck-Aktionen. Wie gehst du mit solchen Hauruck-Aktionen dann um? Weil manchmal ist es ja nicht so einfach, dieses Kind dann aus dem Brunnen zu holen, weil die Unternehmer sagen, jetzt sofort und am besten gestern.
Ja, sicherlich eher, wenn ich es einschätzen müsste, 70-30 Hauruck und 30% nur vorbeugende, sei es erbrechtliche Gestaltung oder arbeitsrechtliche Gestaltung, weil man eben, egal ob als Privatperson, gar nicht so strategisch denkt und sich die Probleme, dass man überhaupt einen Brunnen im Garten hat, den es abzudecken gilt, dass man dessen sich nicht bewusst ist, oder auch als Unternehmer viel im Tagesgeschäft versumpft und verstrickt ist, dass man sich dieser Probleme gar nicht so bewusst ist. Ein kleiner Unternehmer wächst, hat nie Probleme mit Mitarbeitern. Irgendwann hat er einen 11. und plötzlich unterliegt er dem Kündigungsschutzgesetz. Ich kenne einige Mandanten, die so organisch gewachsen sind und die sich dieses Problems gar nicht bewusst waren. Oder beim Datenschutz oder bei anderen. Das ist eben der Nachteil von kleineren mittelständischen Unternehmen. Die müssen schon gut geschult sein und auch Interesse dafür aufbringen, sich im Vorfeld, meistens ist ja ein Steuerberater früher im Boot als ein Anwalt, dass der auch so eine Art Unternehmensberatung dann schon mal mitbringt, oder wenn er es als Steuerberater nicht kann oder nicht in seinem Pflichtenkreis sieht, dass er dann wirklich einen Unternehmensberater mit einbringt ins Boot und sagt, hast du dir mal Gedanken gemacht, was deine neue Organisation alles für Chancen, aber auch Risiken mit sich bringt.
Ja, wie so ein Unternehmercheck eigentlich.
Genau.
Ja, das stelle ich auch fest. Also der Steuerberater, der ist sofort drinnen. Also das ist wirklich was, wo ich mir denke, okay, wieso nur der Steuerberater? Wieso auch nicht mal wirklich auch rechtlich mal einfach abzuklären, okay, wo habe ich welche Risiken beim jetzigen Geschäftsgebaren? Weil das ist ja vom Kündigungsschutz über Datenschutz. Also sind ja so viele Verordnungen, die es inzwischen gibt, die dann in Gesetze umgewandelt wird, da kennt sich ja auch wirklich kaum mehr einer wirklich flächendeckend aus. Also muss ich sagen, also es gibt mir auch so, ich bin sehr viel im Arbeitsrecht drinnen, aber wenn ich nicht jeden Tag neue Arbeitsgerichtsurteile lese, da kannst du dich gar nicht so wirklich up to date halten. Jetzt hast du aber vorhin, ist mir noch was aufgefallen, das fand ich auch ganz schön, wo du gesagt hast, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, empathisch zu sein, das ist für dich etwas, wo du ja eine Nachhaltigkeit schaffen kannst, dass im besten Fall die Leute auf dich wiederkommen. Wo Menschen sind, da menschelt's ja, sagt man ja so gern. Und ich kann mir natürlich vorstellen, also zu dir kommen ja viele Privatpersonen auch erstmal, die sind dann ja erstmal auch aufgeregt. Also denen ist ja gerade irgendwas passiert. Da ist der Arbeitgeber da, entweder vielleicht im besten Fall ist es noch eine Abmahnung, vielleicht ist es die Kündigung. Die sind da sehr aufgeregt, auch sehr aufgebracht. Da ist ja Emotion dahinter. Wie gehst du damit um? Vor allem, wenn du dann auch potenzielle Mandanten hast, wo du da erstmal denkst, innerlich um Gottes Willen. Aber sagst, okay, eigentlich möchte ich dem schon helfen. Wie bringst du dich da in so eine Haltung?
Gute Frage. Also es gibt natürlich schon Mandate, die auf einen zukommen. Wenn man jetzt mal den Privatmandanten kommt, der macht 2 Wochen Urlaub irgendwo in der Karibik und kommt her und regt sich auf, weil der Flieger 2 Stunden zu spät kam und weil das Brot da unten trocken war. Die meine ich jetzt nicht, wo ich mit sehr viel Empathie rangehe, weil da denke mal, du hast einen tollen Urlaub leisten können und dann fahr nicht in den Karibik, wenn du frisches Brot willst, dann bleib in Bayern. aber wenn es mal wirklich ums Eingemachte geht, wenn also Scheidungen anstehen, wenn Erbe verteilt werden muss, weil jemand gestorben ist oder es bevorsteht, weil eben eine Pflege organisiert werden muss, weil Vorsorgevollmachten eigentlich besser da wären, dann ist es nur möglich, wenn du mit viel Zeit, ohne dass da nebenher irgendwie eine Stechuhr und Stundenvereinbarung läuft, dir den ganzen Fall mal anhörst und dann, Gott sei Dank inzwischen mit einer langen Berufs- und Lebenserfahrung, dann auch dem Mandanten ein Gefühl vermitteln kannst, wir kriegen das hin. Es ist, das, was passiert ist, kann ich nicht mehr ändern, ich kann nicht zaubern. Mhm. Aber es gibt fast immer eine Lösung. Und ja. In weiten Bereichen ist der Mandant mit diesem modernen Wort Mindset ja auch in der Lage, die Zukunft zu gestalten. Also wenn ich jetzt mal ins Arbeitsrecht nehme, ich bin gekündigt worden, dann muss man einfach versuchen, den Weg zu weisen oder rauszuhören, was wollen Sie denn? Wollen Sie wirklich in dem Unternehmen bleiben, das sich jetzt von Ihnen trennen will? Geht es um irgendwelche alte Rechnungen oder können Sie sich eine zweite, ein Leben 2.0 vorstellen für sich? Und wenn man dann sieht, wie der Mandant ins Denken kommt und dass der auf der einen Seite jetzt an dem alten Arbeitsverhältnis noch hängt und sich fürchterlich falsch behandelt fühlt, gekündigt worden zu sein, und dann aber sieht, eigentlich macht es ja in dem Unternehmen keinen Sinn mehr. Mhm. Vielleicht geht man auf eine Abfindung, auf eine saubere Trennung, auf ein gutes Zeugnis, auf irgendeine Art von guten Modus vivendi. Und ich mache mir dann Gedanken, wie ich mein Leben weitergestalten kann. Dann hat es bisher fast allen Mandanten deutlich besser getan, als verbissen an irgendeiner Vergangenheit dran zu hängen. Mhm. Und den Weg muss man meines Erachtens versuchen aufzuzeigen. Nicht jeder ist damit zufrieden.
Ja.
In der privaten Beziehung genauso.
Ja.
Wenn ein Partner nicht mehr möchte, dann ist es selten ein guter Rat, permanent daran festzuhalten.
Ja, was ich jetzt aber auch noch rausgehört habe, war ja schon dann auch zu sagen, okay gut, welche Chance kannst du denn jetzt daraus ziehen, dass diese Misere oder diese für dich erstmal schlecht gefühlte Situation passiert ist und wie kannst du das für dich dann ins Positive transportieren?
Also zum einen, wenn jetzt im klassischen Fall im Arbeitsrecht eben ein fast zu 70-80% Verfahren nach wenigen Wochen, Monaten zu Ende geht mit einer Abfindung oder mit einer gütlichen Einigung, dass man die Kündigungsfrist verlängert oder irgendeine Art von Änderungskündigung noch macht, dann geht es immer nur, dass beide Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, irgendwo mit dieser neuen Situation einverstanden sind. Das bedeutet Rechtsfrieden. Das ist ja auch in der Zivilprozessordnung so vorgesehen, dass ich eben sage, der Richter soll auf einen Rechtsfrieden, auf eine Einigung hinwirken. Und das ist auch mein Credo, dass ich sage, damit lebt man auf Dauer wohl eher glücklicher, als wenn man zu 100% seine Forderungen durchgesetzt hat. Und dann merkt, eigentlich war das vielleicht gar nicht das, was wirklich am Ende zählt oder mich am Ende glücklich macht. Also da sind wir wieder bei Nachhaltigkeit, bei Niveau. Ich darf mir erlauben oder erlaube es mir in der Art und Weise, wie ich den Beruf ausübe, den Mandanten Alternativen aufzuzeigen. Und zu sagen, sie wollen im Moment eigentlich mit dem Kopf durch die Wand.
Mhm.
Auf dem Weg kann ich sie begleiten, aber es kann zu Kollateralschäden führen, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will. Und es gibt vielleicht auch ein Öffnen des Blickwinkels zu sagen, es gäbe auch die und die Möglichkeit.
Mhm.
Die habe ich auch schon erlebt. Ich mache mir manchmal auch, wenn die Zeit bleibt, den Spaß und telefoniere Mandanten, die ich vor 1, 2, 3 Jahren begleitet habe und telefoniere hinterher. Und wenn ich dann rangehe, sage ich, wie geht's Ihnen heute? War denn die Entscheidung, die Sie damals getroffen haben, die richtige? Und das gibt ja auch wieder Input über die Art und Weise, wie man diesen Beruf letztendlich mit Erfahrung dann ausführen kann, zu sagen, das ist jetzt nur im Endeffekt eine stichpunktartige Erfahrung, die ich weitergeben kann. Aber wenn die dann 5, 6, 8, 12, 25 Mal erlebt wurde, dass ein Leben 2.0 erfüllend sein kann, dass man damit zufrieden sein kann, dann ist es eben auch etwas, was mit Sachverhalt und mit Tatsachen unterfüttert ist, was ich dem Mandanten leichter verkaufen kann, als wenn ich nur eine Hoffnung verkaufe, von der ich selber vielleicht gar nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass die eintreten kann.
Mhm. Ich finde es wirklich toll, weil vorhin, als du das mit der Berufserfahrung gesagt hast, ist mir sofort eine Frage in den Kopf gekommen, welche Tipps und Tricks du vielleicht jetzt für junge Führungskräfte hast oder die vielleicht wirklich gerade erst so 3, 4 Jahre in Führung sind, weil die haben ja übersetzt auch die gleichen Themen, jetzt vielleicht nicht diesen Rechtsstreit an sich, aber diesen Mensch, der ein Problem hat und der emotional irgendwie vielleicht aufgeladen ist, schlechte Situation, und die laden erstmal diese ganze Negativität bei der Führungskraft ab. Und da wollte ich dich wirklich fragen, was hast du denn für die so Tipps? Aber du hast jetzt gerade schon eigentlich ganz viel auch genannt, wie du damit umgehst und auch diese andere Seite aufzuzeigen, dass es ja auch was Positives sein kann. Oder dann auch jetzt gerade mit diesem Nachtelefonieren, das kann man ja genauso gut auch in Unternehmen oder in Führung oder Führungskräfte umsetzen, einfach mal wieder nach 2-3 Tagen oder 2-3 Wochen, je nachdem, was es gerade für ein Problem war, mal nachzufragen, wie geht's dir denn jetzt eigentlich damit?
Ja.
Oder du hast das Wort zwar nicht genannt, aber diesen Rechtsfrieden übersetze ich mal in Kompromiss finden.
Ja.
Also da waren ja jetzt auch ganz viele Sachen drin, wo man sagt, hat sich vielleicht hochgestochen angefühlt, um auf deine Sprache wieder zurückzukommen, wie du dein Tagebuch geführt hast. Also es ist die Anwaltssprache, die du genannt hast, die Juristerei, die du genannt hast, aber tatsächlich wirklich super, ja auch umsetzbar auf das alltägliche Unternehmerleben, egal ob du jetzt Geschäftsführer oder in Anführungszeichen Teamlead oder Führungskraft bist. Was gibt's dann noch, wo du sagst, was kommt dir da so in den Sinn, was dir da schon passiert ist, wo du sagst, also das muss ich unbedingt noch jemandem mitgeben, weil mit meiner Berufserfahrung hat mir das, wenn mir das damals mit 25 jemand gesagt hätte, dann muss ich das unbedingt loswerden, da vielleicht näher ranzuschauen.
Also die Gelassenheit, die man dann mit 32 Jahren Berufserfahrung haben kann und auch mit 60 und plus Jahren Lebensalter, die kann man natürlich nicht jemanden mit 25 oder 30 Jahren aufpfropfen. Man kann nur versuchen zu sagen, jetzt chill mal, das ist ja eher Neusprech zu sagen.
Alter, chill mal.
Ja, dass man sagt, nimm nicht alles so. Und ich habe vor kurzem von der Mandantin gehört, wenn dich das in 5 Jahren noch gravierend beeinträchtigt, was du gerade erlebst und dich aufregt, dann nimm es ernst. Wenn das in 5 Jahren überhaupt keine Erinnerung mehr wert ist, dann ordne es entsprechend ein. Mhm. Und das fehlt mir manchmal bei Mandanten, die sich über Dinge aufregen, die eigentlich keine wirkliche Relevanz haben. Mhm. Und da irgendwo Dinge, also ich traue mir auch, Mandanten zu sagen, gegen deren emotionale Aufgebrachtheit zu sagen, jetzt sehen Sie das doch mal von der anderen Seite und meinen Sie wirklich, dass Sie sich einen Gefallen tun, wenn Sie zu 100% da jetzt meinen, die Deutungshoheit zu haben? Kann nicht sein, dass Ihr Frau, Ihr Chef, Ihr Vater das anders erlebt hat, und diesen Blick zu weiten und irgendwo ein Verständnis zu schaffen, das dann die Basis sein kann für einen Vergleich, egal ob jetzt im Arbeitsrecht, im Schaffen von einem Testament ist, das irgendwo vernünftige Regelungen trifft, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Dinge benennt und auch den eigenen Mandanten mal ein bisschen, ich will nicht sagen zurechtweist, das wär übergriffig, aber einfach mal das versucht, aufgrund der Erfahrung und der rechtlichen Positionen in verschiedene oder in Beziehung zu setzen mit dem, was drumherum ist. Mhm. Und was auch wichtig ist, das habe ich gestern erst erlebt, du musst auch die Sprache der Mandanten sprechen.
Oh, also,
ich tue mir leicht, ich bin in Ingolstadt aufgewachsen und ich spreche jetzt zum Beispiel hier im Interview ein bisschen anders, als wenn ich jetzt in Ingolstadt am Wochenende mich mit meinen Abiturfreunden treffe. Da ist ein ganz anderer Ton drin.
Ja.
Und wenn ich dann aber mit einem Bauern aus Niederbayern zusammensetze und ich den nur verstehe, weil ich eben in Bayern sozialisiert wurde, dann ist es mir auch möglich, den entsprechend auch mit bayerischen Sprichwörtern und so weiter ganz anders anzupacken und mit zu nehmen. Das war gestern ein ganz beeindruckendes Erlebnis, wie viel Vertrauen geschaffen werden kann, wenn du nicht nur rechtlich profund berätst, sondern wenn du auch menschlich bleibst und dessen Sprache sprichst und verstehst.
Ja, ganz wichtige, ja fast ein Alleinstellungsmerkmal zu sagen, okay, also auf der einen Seite bin ich wirklich, habe ich Expertise, ich mache das auch schon, nicht erst seit gestern, schon wirklich so eine Zeit, aber ich kann mich in dich auch reinversetzen, weil ich auch die Sprache spreche. Jetzt warst du in Ingolstadt bei deinen Abiturfreunden nach, ich weiß nicht, wann du Abitur gemacht hast, aber bestimmt
82.
Schon von 82. Das ist ja doch schon eine ganz lange Zeit, das so lang auch Verbindung aufzubauen. Also das spricht ja auch so ein bisschen für Nachhaltigkeit und Niveau.
Das ist genau der Punkt und meine Freundin hat vor kurzem gesagt, sie findet es so toll, dass wir uns eben 11 Leute sind damals aus 4 verschiedenen Schulen nach Spanien gefahren, 4 Wochen lang und die treffen sich jetzt zum, ich weiß nicht, 7. Mal in diesen vielen Jahren zu einem richtigen Treffen, ansonsten bleiben wir auch immer in Kontakt. Ich habe Studienfreunde, mit denen wir nach wie vor groß unterwegs sind und das ist etwas, was man auch irgendwo vom Elternhaus vielleicht mitbekommen hat. Meine Eltern sind Mitte 80. Die haben immer noch einen Freundeskreis, wenn der auch ein bisschen dünner wird, auf den die sich verlassen können. Du hast halt nicht nur irgendwo Familie, sondern du hast 15, 20, 25 Fixpunkte um dich drumherum. Und bei vielen würde ich mir zutrauen zu sagen, da kann ich in der Nacht um 2 anrufen und sagen, du, ich brauche dich mal.
Ja. Und das gibt ja auch Stabilität. Also es gibt ja einem selber Stabilität und vielleicht auch dann auch, nein, nicht nur vielleicht. Ich glaube, da bin ich ziemlich davon überzeugt, dass das natürlich auch trotz deiner ganzen Berufserfahrung dir ja dann auch wieder hilft, dich da wirklich geerdet auch gegenüber dem Mandanten dann zu behaupten, sagen, weil du einfach weißt, im Hintergrund habe ich ganz viele, wie hast du es genannt, Anlaufpunkte?
Ja, Stützpunkte. Fixpunkte.
Fixpunkte. Es ist wie beim Segeln, da hat man einfach Fixpunkte,
ja,
oder?
Fixsterne. Genau.
Ich glaube, du segelst auch, oder?
Ja, sehr gerne. Wir haben damals, 86, glaube ich, das allererste Mal einen großen Segeltörn gemacht und haben dann aus diesem Hobby sogar versucht, einen kleinen Booterwerb zu machen. Haben ein Segeljacht gekauft mit 3 Studienkollegen zusammen, haben da gutes Geld in die Hand genommen und haben dann eine Flotte aufbauen wollen. Das hat dann mit einem schönen 12 Meter langen kettgetakelten Yacht angefangen in Kroatien. Und dann kam leider nach 2 Jahren der Krieg und es war erst mal 3 Jahre lang nichts mit Chartern und mit Geld verdienen. Und irgendwann war das Schiff dann auch relativ alt und die Kinder waren klein und drohten über Bord zu fallen. Dann bin ich da aus der eigenen Gemeinschaft ausgestiegen. Aber ich segel seit 40 Jahren und das mit sehr großer Begeisterung. Und es ist einfach auch eine Art Urlaub zu machen, wo man aus einem stressigen Beruf rauskommend das Auto in der Marina parkt, das Schiff befüllt, bunkert und dann, wenn der Anker gelichtet oder die Mooringleine über Bord geworfen ist, dann ist man frei. Und ich habe das als Student und als Referendar schon gemerkt, aber inzwischen als Anwalt, der dann doch relativ viel auch mit ins Wochenende nimmt in Gedanken. Da hast du zwar inzwischen eine Netzabdeckung, das war früher noch schwierig in Kroatien, aber du bist dann einfach komplett mal weg. Und dieses Segeln und diese Ruhe, wenn du dann mal aus dem Hafenbecken raus bist und der Motor ausschaltest und der Wind durch die Segel pfeift, das ist ein guter Ausgleich, genauso wie mit Mountainbike und Bergwandern zu dem Job.
Um dann auch wirklich, also auch wieder ein guter Tipp, wie kann man den Kopf frei bekommen, wenn man natürlich viel ins Wochenende mitnimmt. Du hast ja sehr viel, du bist ja Unternehmer mit deiner eigenen Kanzlei zusammen mit deinen Partnern. Hast auch schon früh, habe ich gerade mitbekommen, unternehmerischen Geist gehabt. Mhm. Was ist bei dir dann noch so die Vision? Also was soll da jetzt noch so in den nächsten Jahren, was ist so der Fixstern am weiten Horizont für dich momentan?
Ja, unternehmerisch gar nicht so viel. Also ich habe die Partnerschaft, die wir jetzt da im Moment betreiben mit 2 Kollegen und einem untermietenden, auch sehr lieben Kollegen, vor die nächsten 5 Jahre, sage ich mal, bis zum offiziellen Rentenalter noch weiter zu betreiben mit Anstand. Aber mein Wunsch wäre schon, dann so weit kürzer zu treten, dass man aus dem Homeoffice oder aus der Segeljacht mal irgendwo noch am Ball bleibt. Also ich möchte nicht oder ich empfinde die Arbeit nicht als so belastend, dass ich sage, ich möchte jetzt aufhören mit 62 und dann in der Gegend rum chatten. Dafür macht sie zu viel Spaß. Sonst würde man, glaube ich, auch die 50 oder knappe 60 Stunden pro Woche manchmal nicht schaffen. Und auch wenn man sich an Wochenende rein quält in den Kanzleien, macht keinen Sinn. Aber das reduzieren und dann gesund alt werden und viel reisen.
Nachdem es ja beim Konzern nicht geklappt hat mit dem Reisen.
Ja.
Was sind da so Reiseziele, wo du sagst, da möchtest du unbedingt hin, das...
Also Südamerika waren meine allerersten Fernreisen, 85, 86, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Mexiko. Ich würde gerne Argentinien bereisen, den Kondor über den Anden fliegen sehen, Chile. Ich war sehr oft oder einige Male jetzt in Südostasien, das ist nach wie vor wunderschön. Afrika ist total schwarzes Loch für mich, da kenne ich mich nicht aus. Ich glaube Südafrika, Namibia, Botswana wären Ziele. Und eins habe ich vor kurzem mal so entwickelt und auch schon eher versucht, in die Tat umzusetzen, einfach mal 3 Monate lang eine Yacht chartern und das ganze Mittelmeer abzusegeln.
Ja, das ist auch spannend. Erstmal das Mittelmeer oder dann auch einmal danach nach Argentinien rüber?
Vielleicht dann später auch, aber die Atlantiküberquerung erlebe ich gerade in einer WhatsApp-Gruppe mit von jungen Weltumseglern, die sich jetzt 3 Jahre lang ein Schiff gekauft haben und die Welt umsegeln. Hochspannend, aber ich weiß nicht, ob ich mit die 3 Wochen über den Atlantik ohne Sicht aufs Land sehr glücklich werden würde. Also jeden Abend in einer anderen Marina liegen oder in einer Bucht drin liegen, in einem alten Hafen und dann gegenüber einen Fisch verzehren, das wäre, glaube ich, schon eher meins. Und dann eben diese kulturelle Vielfalt. Italien, Kroatien, Albanien, Griechenland, Türkei, Spanien, Portugal. Das ist, glaube ich, diese Vielfalt, die wir in Europa haben, auf segelbaren Distanzen.
Ja, hört sich nach einer sehr schönen Vision, nach einem sehr schönen Fixstern an. Thomas, die Zeit ist verflogen.
Ja, wir sind mit einer Karte.
Mit einer Karte, ja. Ich glaube, wir hätten bestimmt noch ganz, ganz viele andere Themen. Also ich weiß ja noch so ein paar Sachen, wo ich sage, also da sollten wir vielleicht uns dann in einem zweiten Treffen nochmal unterhalten.
Sehr, sehr gerne, ja.
Aber war sehr spannend. Die Sicht hier auch von dir als Anwalt mit Niveau, das ist nicht nur ein Spruch. Also ich, auch in dem Gespräch hier, auch davor, habe ich es schon spüren dürfen und erfahren dürfen. Kann ich nur bestätigen. Und wir werden dich natürlich auch in unseren Shownotes verlinken. Jetzt werde ich es beinahe nicht mehr rausbekommen, dass, wenn dann jemand auch einen Anwalt mit Niveau sucht, sich gerne bei dir melden darf.
Ja.
Bis dahin, es war mir ein Fest, dich heute hier als Gast haben zu dürfen. War sehr spannend, wieder neue Einblicke von dir hören zu dürfen und erfahren zu dürfen. Und für euch da draußen, das nächste Mal wird dann der Thorsten wieder bei euch sein. Und ich bin dann auch schon ganz gespannt, wen der Thorsten dann interviewen wird. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, eure Barbara.
Treffpunkt Espressomaschine ist ein Podcast von TCW Organisationskultur. Weitere Infos unter www.treffpunkt-espressomaschine.de.